Ja, normalerweise kennen wir das ja so, dass die Predigt zum Schluss kommt. Aber ich weiß von einer Gemeinde, die fangen auch immer mit der Predigt an, weil sie sich sagen, zuerst soll Gott zu unserem Herzen sprechen und dann wollen wir in der Anbetung antworten. Also ist auch nicht verkehrt. Wir befinden uns derzeit in einem Themenbereich, den man in der Theologie als Christologie bezeichnet. Oder für uns verständlich die Lehre über Christus. Und letztes Mal hat uns Franz schon einiges zu Person Christi vorgestellt. Er hat über seine Gottheit gesprochen, über seine Menschheit, seine Sündlosigkeit. Und heute wollen wir uns einfach mal ein paar Stationen anschauen, hier auf der Erde, wie er gelebt hat. Ich weiß, es ist nicht so einfach, das zusammenzufassen, was sind so die wichtigsten Stationen. Es gibt schließlich 4 Evangelisten und auch bei denen ist es so, dass jeder den Fokus etwas anders gesetzt hat. Es gibt halt so viel über Jesus Christus zu sagen. Und so habe ich einfach nur eine Auswahl getroffen und ich hoffe, wir bekommen dadurch so einen kleinen Überblick. Lass uns erstmal die ersten 30 Jahre anschauen. Ist ja eigentlich erstaunlich, von den ersten 30 Jahren wissen wir sehr, sehr wenig. Also Matthäus und Lukas, die berichten noch recht ausführlich über seine Geburt und die Umstände. Aber was danach geschieht, bleibt eigentlich für uns komplett verhüllt oder fast komplett verhüllt. Also wir wissen, er ist in einem Stall in Bethlehem geboren worden. Danach hält sich die Familie so maximal 2 Jahre in Bethlehem auf. Dann die Flucht nach Ägypten. Und dort war er wahrscheinlich auch nur recht kurz. Der Herodes, der Große, stirbt. Und dann zieht die Familie nach Nazareth und dort verbringt Jesus den größten Teil seines Lebens. Und ich habe mir überlegt, wie kann man diese Zeit so ein bisschen zusammenfassen? Und ich dachte, schauen wir uns doch einfach mal vielleicht die 2 Orte an, an denen sich Jesus aufgehalten hat. Das ist einmal Bethlehem und dann Nazareth. Ist vielleicht zuerst die Frage, warum der Geburtsort Bethlehem? Wir wissen von der Schrift, Bethlehem wird auch als die Stadt Davids bezeichnet und eigentlich ist dieser Ort ein recht unbedeutender Ort gewesen. Was diesen Ort so besonders gemacht hat, dass eben der König David daherkommt. Und daher kannte diesen Ort jedes Kind. Und ähnlich ist es eben auch bei den Messias. Ich denke, diese Stelle kennen wir sehr gut, Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Was ist mit Nazareth? Nun, vor der Volkszählung war es so gewesen, dass der Josef und die Maria sich dort aufgehalten haben. Und die sind dann bei der Volkszählung eben nach Bethlehem gezogen. Und eigentlich ist es so, als sie in Ägypten waren, also das heißt auf der Flucht, da wollte Josef nicht mehr zurück nach Galiläa, das heißt wo Nazareth lag. Er wollte eigentlich nach Judäa zurück. Und das ist ja auch sehr verständlich, denn in religiöser Hinsicht lag Judäa ganz oben auf der Skala. Dazu noch die Hauptstadt Jerusalem. Und Galiläa war ein Ort gewesen, wo sich Juden und Heiden vermischt haben. Und da hat man das auch so bezeichnet, Galiläa der Heiden. Aber er überlegt sich das gut und er stellt dann fest, in Judäa lauert immer noch Gefahr. Der Sohn des Herodes ist an der Macht. Und dann auf einer Vision oder auf einen Traum hin zieht es ihn zurück nach Nazareth, wo sie letztendlich ja auch herkamen. Und damit erfüllt sich eine wichtige Verheißung, das können wir auch mal gemeinsam lesen, Matthäus 2, Vers 23. Matthäus 2, Vers 23. Wir lesen, und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Nun, wenn wir uns das Alte Testament genau anschauen, da werden wir feststellen, es gibt keine direkte Aussage darüber, dass Jesus ein Nazarener genannt werden sollte. Aber wir lesen Folgendes. In Jesaja 11, Vers 1 wird ein Ausdruck gebraucht für den Messias, im Hebräischen Netzar. Und das bedeutet so viel wie Sprössling, oder wir könnten es auch anders ausdrücken, das ist ein dünner Zweig, der hervorbricht. Und Jesus wird als ein dünner Zweig beschrieben. Und dann haben wir noch diese enge Verbindung zu der Stadt Nazareth. Und zu der Stadt Nazareth hat Nathanael das, glaube ich, mal gut zusammengefasst, der Jünger Jesu, als er fragte, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also Nazareth war eine unbedeutende, vielleicht sogar eine verachtete Stadt. Also Jesus ist dieser dünne Zweig, der hervorbricht in dieser unbedeutenden, vielleicht sogar verachteten Stadt Nazareth. Und deswegen wird da Nazarener genannt. Und das ist ja für uns die Frage, warum hat Gott den Messias ausgerechnet an diese beiden Orte gesetzt? Und ich glaube, er möchte uns etwas Wichtiges damit sagen. Es ist ein Ausdruck davon, wie tief sich Christus letztendlich erniedrigt hat. Franz hat letztes Mal schon einiges dazu gesagt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, herabgestiegen aus der höchstmöglichen Höhe, die es überhaupt gibt, hinab zu uns. Und nicht irgendwohin, sondern an die niedrigsten Orte hat Gott ihn letztendlich gestellt. Und das ist letztendlich die Kluft auch zwischen Gott und den Menschen. Wisst ihr, wir wollen ja auch wie der Josef vielleicht eher in Judäa sein oder in Jerusalem. Dort ist die Elite. Und wir wissen das auch, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, wo haben sie Jesus zuerst gesucht? Natürlich in Jerusalem, da muss der König sein. Aber dort war er nicht zu finden. Um den Messias zu finden, muss man nach Bethlehem gehen, muss man nach Nazareth gehen. Dort ist er zu finden. Und eigentlich sind auch wir dort anzusiedeln, an diese Orte, nicht in Jerusalem. Wir sind eigentlich die Niedrigen, eigentlich die Verachteten. Und dort findet man auch den Messias, wenn man das entdeckt, wer wir eigentlich sind. Sprechen wir über seine Kindheit. Jemand meinte mal, das Interessanteste in einer Biografie ist doch eigentlich die Kindheit. Und ich würde dem auch weitestgehend zustimmen. Wir wissen, dass wenn wir also mit großen Persönlichkeiten zu tun haben, die berühmt sind, dann wissen wir vieles aus der Gegenwart, ihr öffentliches Auftreten und so weiter. Und häufig kommt da so ein gewisses Interesse auf, ja, wie war das eigentlich als Kind? Wo kommt diese Person eigentlich her? Wie ist die Person geprägt worden? Wie ist die Person dazu gekommen, dass es in so einer hohen Stellung plötzlich steht? Und häufig bleibt das doch im Verborgenen. Manchmal sprechen die Personen auch gar nicht groß darüber. Manchmal ist es ihnen sogar peinlich, das zu erzählen, wo sie eigentlich herkommen. Und ein bisschen ist es so auch bei Jesus. Über diese Zeit schweigt die Bibel fast ganz, über seine Kindheit. Wir wissen, er hat einige Halbgeschwister. Wir wissen, dass sein Vater Zimmermann ist. Später ist auch Jesus als der Zimmermann bekannt aus dem Ort Nazareth. Und da fragen wir uns vielleicht auch, warum das Ganze? Ist das nicht eine Verschwendung? Warum diese 30 Jahre der Bedeutungslosigkeit? Also da würden wir doch bei einem Messias uns etwas anderes vorstellen. Und es gibt Leute, die haben es auch fast nicht ausgehalten, die haben sich dann so Fantasiegeschichten über Jesus erzählt. Jesus als Kind, und da gibt es alles Mögliche dazu. Es gibt im Prinzip nur eine Begebenheit. Jesus im Tempel. Als 12-jähriger Junge hält er sich dort auf. Und ich glaube, diese Geschichte ist für uns sehr, sehr wichtig, weil Jesus uns etwas ganz, ganz Wichtiges da mitgeben möchte, was ihm persönlich wichtig war und was er auch uns mitgeben möchte. Das sollte auch uns wichtig sein. Wir kennen die Geschichte, Maria und Josef suchen ihren Jesus, kommen zurück nach Jerusalem und dort sitzt er bei den Lehrern beim Tempel. Und der Vorwurf ist uns, glaube ich, auch sehr verständlich. Warum hast du uns das getan? Und dann diese verblüffende Antwort, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und die Eltern, Vater und Mutter, stehen da ratlos da. Und ich glaube, auch wir stehen vielleicht ein bisschen ratlos da und fragen uns, geht es wirklich darum, ist das das Höchste im Leben? Bisher manch ein Mensch wünscht sich Veränderung im Leben und wünscht sich, zu Großem zu gelangen im Leben. Man würde gern etwas sein wollen und das Leben in vollen Zügen genießen können. Und hier die Antwort Jesu. Was ist, wenn alles so bleibt? Was ist, wenn du dein Leben lang unbedeutend bleibst? Was ist, wenn du ein Leben lang einfach als Zimmermann arbeiten würdest? Und Jesus sagt uns als Antwort, und doch könntest du alles gewonnen haben. Das Höchste, was es für uns gibt, ist, da zu sein, wo der Vater ist. Und wisst ihr, deshalb ist er eigentlich auch auf diese Erde gekommen, um uns dorthin zu bringen. Das war für ihn der wichtigste Gedanke. Und deswegen hat er sich dort aufgehalten. Und er möchte auch uns dahin bringen. Und damit bestätigt er auch diesen tollen Vers von dem Psalmisten: Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Psalm 73, Vers 25. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Und das war bei ihm schon als kleines Kind tief drinne. Wisst ihr, und was Gott dann aus unserem Leben macht, das können wir ihm gerne überlassen. Und bei etlichen wird das so sein, sie werden 70, 80 Jahre Zimmermann bleiben. Sie werden in der Stadt Nazareth bleiben. Und andere wird Gott vielleicht nochmal auf die Reise schicken. So war es bei Jesus auch gewesen. Aber er war bereit dazu, 30 Jahre sich einfach an diesem Ort aufzuhalten. Und das ist keine verschwendete Zeit. Wichtig ist, dass wir da sind, wo der Vater ist. Das ist der höchste Gedanke. Schauen wir uns sein öffentliches Wirken an. Das sind die letzten 3 Jahre. Und da haben wir jetzt wirklich ein großes Problem. Wie sortieren wir das? Da gibt es so viele Begebenheiten. Es ist kein Leben so intensiv gelebt worden wie das des Messias. Der Apostel Johannes sagt das uns sehr gut. Er sagt, wenn man das mal alles aufschreiben würde, er sagt, da würden die ganzen Bibliotheken nicht zureichen. Und er spricht dann einfach über diese letzten 3 Jahre. Ich dachte, ich konzentriere mich einfach auf sein anfängliches Auftreten. Da gibt er eigentlich schon die Richtschnur, zeigt er uns letztlich, in welche Richtung es gehen wird in seinem Leben. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wozu lebte Jesus hier auf Erden? Lass uns die erste Begebenheit anschauen. Das ist die Taufe. Wir können mal Matthäus nochmal aufschlagen, Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Ich habe so überschrieben, die Taufe, der Weg im Blick auf das Kreuz. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist ja sehr auffällig, wie Johannes der Täufer zurückschreckt in dieser Situation. Es ist ganz einfach. Er hat Jesus vorher in den höchsten Tönen beschrieben. Er sagte beispielsweise: Also ich bin es nicht mal wert, ihm die Sandalriemen zu lösen. Oder wenn er über die Taufe spricht, dann sagt er: Ja, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der jetzt kommen wird, der wird euch mit Feuer und Geist taufen. Und wisst ihr, auf diesen kommenden Messias, auf diesen Christus, hat man das Leben geordnet. Die Menschen kamen zu Johannes dem Täufer, taten Buße, dort war der Jordan gewesen, dann stiegen sie in den Jordan hinein, haben ihre Sünden bekannt und dann wurden sie untergetaucht. Und wir können uns vorstellen, was Johannes der Täufer da alles für Sünden gehört hat. Wahrscheinlich die schlimmsten Dinge, was uns wahrscheinlich furchtbar peinlich wäre. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt zu Johannes, und jetzt bin ich an der Reihe. Und er kann es nicht fassen. Und er schreckt zurück und sagt, Jesus, wenn, dann taufst du jetzt mich, aber ich werde dich nicht taufen. Und ich glaube, uns ist auch sehr klar, wie auch Johannes dem Täufer, Jesus musste da nicht rein. Und wir lesen auch nichts davon, dass Jesus nur eine Sünde bekannt hätte. Er sagt auch nicht, ich muss da rein wegen meiner persönlichen Sünden, sondern, wie steht's hier, um der Gerechtigkeit willen. Er sagt zu Johannes, weißt du was, Gott hat uns hier einen Auftrag gegeben und den müssen wir jetzt erfüllen. Was macht Jesus hier eigentlich? Wisst ihr, Jesus macht sich mit den verlorenen und sündigsten Menschen eins. Und er gibt gleich die Richtung vor, wo er hingehen will. Es ist der Blick aufs Kreuz. Und er sagt, da muss ich am Ende hin. Ich mache mich eins mit diesen Sündern und ich werde ihre Sünden auf mich nehmen und ich werde die Strafe tragen. Und er lebt immer im Hinblick auf das Kreuz. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Gerade heutzutage, es gibt ja so manch einen, der begeistert ist von diesem Jesus, aber nur wenn es um sein Vorbild geht und er spricht ständig Jesus als Vorbild und das würde man am liebsten ausklammern. Aber Jesus ist unser Heiland, unser Retter. Deswegen ist er eigentlich gekommen. Natürlich gibt es noch andere Punkte, aber das ist das Entscheidendste. Und das müssen wir auch immer im Blick behalten. Als nächstes lesen wir dann von der Versuchung. Da möchte ich aus dem Markus-Evangelium lesen. Da bleiben wir dann auch ein bisschen stehen. Davon berichten drei Evangelien. Markus 1, die Verse 12 und 13. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und das ist ein wichtiges Ereignis, um letztendlich die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens zu verstehen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Jesus nicht sofort ans Kreuz gegangen ist. Aber ein Gedanke, der ist sehr wichtig, und das zieht sich wirklich durch die Evangelien durch, der Messias, der muss erprobt werden. Und vielleicht einfach zum Verständnis, schaut euch nochmal das Passahlamm an. Wir lesen, das Lamm sollte makellos sein, es sollte männlich sein, 1 Jahr alt sein. Und 1 Jahr lang verbrachte dieses Lamm unbehelligt in der Herde. Und dann kam der 1. Monat des Jahres, zwischen dem 10. und 14. Tag, hat man dieses einjährige Lamm ins Haus hineingenommen. Und es war vorher eigentlich schon sehr gut ausgewählt worden, aber jetzt in diesen Tagen wurde nochmal ganz genau hingeschaut, ist es wirklich makellos? Und dann kam das Passafest und dann die Schlachtung. Und bitte stellen wir uns jetzt nicht so ein kleines Lämpchen da vor. Mit 1 Jahr haben wir schon ein ziemlich großes Schaf vor uns. Ja, es wächst noch weiter, das kann auch noch bis zu 2 Jahren wachsen, aber es ist relativ groß schon. Es steckt wirklich in der vollen Lebensblüte. Und so war es auch bei dem Messias. Mit ungefähr 33 Jahren steht er mitten im Leben. Gleich am Anfang stellt ihn der Teufel diese Frage oder fordert ihn heraus. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu dies, dann tu jenes. Und das ist die Frage, die sich immer wieder in diesen 3 Jahren durchzieht. Wir können es vielleicht so beschreiben. Es gab in den ersten 30 Jahren eine stille Erprobung Jesu. Danach eine 3-jährige öffentliche Erprobung. Davon lesen wir gerade in den Evangelien. Und dann zuletzt, seinem Leidensweg am Kreuz, da gab es eine ganz schreckliche Erprobung. Das war die allerletzte Erprobung. Aber es ist immer die Frage, bist du wirklich der Sohn Gottes? und er muss erprobt werden. Übrigens, Geschwister, das sollte uns eigentlich auch ermutigen. Manchmal haben wir schon das Gefühl, wenn viele Anfechtungen, viele Versuchungen auf uns hineinprasseln, manch einer fühlt sich sogar sehr schlecht und sagt, was bin ich bloß für ein Mensch, dass mich das immer trifft. Geschwister, wir müssen auch erprobt werden. Bei uns geht es nicht um die Frage, bin ich der Sohn Gottes? Aber der Teufel versucht uns auch. Bist du ein Kind Gottes? Das ist immer wieder die Frage. Natürlich, wir wollen uns nicht in solche Versuchungen hineinbegeben. Das gibt es nämlich auch. Aber wir müssen damit rechnen. Spurgeon hat das sehr gut beschrieben. Er sagt, je weiter wir kommen, je weiter wir an die Front rücken, desto mehr kommen diese Anfechtungen und diese Versuchungen. Damit müssen wir rechnen. Also lasst uns nicht zurückschrecken. Wir werden versucht werden. Wir müssen erprobt werden. Schauen wir uns seine Verkündigung an. Die Verse 14 und 15. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist das für eine Botschaft, die er bringt? Wisst ihr, es ist eigentlich eine Botschaft der Unterwerfung. Ganz einfach ausgedrückt, das Reich Gottes ist ganz nah herangekommen. Der König war ja schon da. Und wozu er alle Menschen auffordert ist, und jetzt unterwerft euch. Jetzt unterwerft euch diesem Gott. Kehrt um, ihr seid bisher in diese Richtung gelaufen und jetzt dreht um in die andere Richtung. Nehmt mich an, vertraut mir, tut Buße. Es ist möglich, dass man von einem Reich ins andere wechselt, von dem Reich des Teufels hinüber in das Reich Gottes. Und ich hoffe, wir haben diese Botschaft auch verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch hier jemanden, der festgehalten wird vom Teufel, der noch in einem anderen Reich ist. Ich wünsche es euch, dass ihr auch wechseln könntet. Kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt. Sprechen wir über seine Nachfolger. Wisst ihr, diese 3 Jahre sind auch eine Ausbildungszeit für seine Jünger. Und die Frage ist, was will er ihnen dort hauptsächlich mitgeben? Da lesen wir mal die Verse 16 bis 20 im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Was macht das Christsein aus? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch auch gelesen habt, aber es hat schon so einen schönen Titel, Dem Weg, dem Lamme nach. Das ist von Georg Steinberger. Das ist ein ganz tolles Buch und da wird das Christsein eigentlich sehr gut zusammengefasst. Wisst ihr, das Christsein besteht nicht nur einfach aus Geboten und Verboten. Natürlich gehören die dazu. Aber letztendlich ist es so, wir laufen einer Person nach. In 1. Petrus 2, Vers 21 heißt es zum Beispiel, dass Jesus uns ein Vorbild hinterlassen hat. Und wenn wir vor uns schauen, sehen wir Fußspuren. Und denen sollen wir jetzt folgen, am besten hineintreten in diese Fußstapfen. Und das tut Jesus. Er ruft seine Jünger immer zur Nachfolge auf. Kommt mir nach. Und die Frage ist, was bringt er ihnen in besonderer Weise, worin unterweist er sie in besonderer Weise? Wisst ihr, es ist eine Sache, die ihn besonders mitgibt. Er sagt, ich möchte euch zum Menschenfischer machen. Jesus kam in diese Welt und was tat er zuerst? Er rief in die Welt hinein, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat wirklich einen Rettersinn. Und das Allerwichtigste, was er uns mitgeben möchte, ist, und ihr sollt genauso denken, es gibt Menschen zu retten. Ihr sollt Menschenfischer werden. Und ich kann es euch beibringen. Und ich hoffe, ihr habt das Gebet schon gesprochen. Also ich spreche das immer wieder. Mach mich zu einem Menschenfischer. Bring mir das bei. Ich kann das nicht richtig. Wisst ihr, wir können über alles Mögliche nachdenken, was wichtig ist in diesem Leben. Aber das dürfte aus unseren Augen eigentlich niemals verloren gehen. Und auch in dieser Zeit, wo wir vielleicht viel eingeschlossen sind, viel für uns sind, dürfen wir das nicht vergessen, Geschwister. Mir ist aufgefallen, wenn es um die Regierung geht, sind wir häufig sehr, sehr penibel, dass wir genau darauf achten, was die Regierung will. Wisst ihr, das ist der höchste Auftrag von einer ganz anderen Regierung. Jesus spricht über das Reich Gottes und er sagt, fangt die Menschen. Und ich hoffe, wir sind da genauso penibel, dass wir sagen, das ist mir eine ganz große Herzensangelegenheit. Wir haben jetzt große Chancen. 15. Mai, da machen wir Verteileinsatz. Die Frauen treffen sich hier. Ladet viele ein. Ladet ein. Das ist wieder eine Chance, Menschen zu fangen. Wisst ihr, es sieht nicht immer gleich aus. Und Jesus hat auch nicht gesagt, dass es bei allen gleich aussehen muss. Nicht jeder ist gerufen, Gemeinden zu gründen, eine Art Apostel zu sein. Aber wisst ihr, wo es anfangen kann? Das macht mich manchmal auch ein bisschen traurig. Donnerstag, Gebet. Da fängt das an, dass wir Menschen fangen. Liebe Frauen, kommt Donnerstag zum Gebet. Hier werden Menschen gefangen. Das ist euch vielleicht gar nicht bewusst. Aber es wäre toll, wenn wir die Namen hören könnten. Wen wollt ihr einladen? Nennt die Namen. Wenn wir nicht beten, werden wir keine einzige Person einfangen. Ich bin absolut sicher. Wir brauchen die Namen. Wir wollen beten dafür. Und dann wollen wir natürlich einladen. Und das ist wichtig. Jeder hat seinen Platz. Sieht sehr unterschiedlich aus. Aber vergesst es niemals. Unser höchster Auftrag ist es, Menschen zu fangen. Und das machen wir gemeinsam. Jeder, wie er kann. Gemeinsam wollen wir das machen. Das ist absolut im Sinne Jesu. Schauen wir uns seine letzten Tage an. Das Kreuz und die Auferstehung. Wenn wir uns das zeitlich anschauen, müssen wir ja sagen, es geht hier eigentlich nur um ein paar Tage. Aber wir müssen sagen, diese Episode, obwohl sie zeitlich gesehen nur kurz ist, nehmen einen Großteil der Evangelien ein. Und das macht dann schon deutlich, das ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Nun, welchen Stellenwert hat sein Tod? Das können wir natürlich jetzt nur kurz zusammenfassen. Wisst ihr, das ist etwas, was niemals unseren Augen verloren gehen wird. Jesus ist schon auferstanden. Er hat schon einen verherrlichten Leib. Aber was ist sichtbar? Seine Wundmale sind immer noch da. Das bleibt uns immer vor Augen. Trotz seines neuen Leibes. Als der Apostel Johannes später in der Offenbarung eine Vision hat, was sieht er dort? Ein geschlachtetes Lamm. Zacharia 12, Vers 10. Jesus kommt wieder. Und dann sagt er, und sie werden auf mich schauen, den sie durchstochen haben. Das heißt, dieser Gedanke wird immer in uns bleiben. Daran merken wir schon, wie wichtig das ist. Was ist mit der Auferstehung? Nun, wir wissen das vom letzten Jahr, da haben wir die Apostelgeschichte durchgenommen. Und wir wissen, dass die ersten Christen haben immer von dem auferstandenen Herrn gesprochen. Das war ein Standardthema bei denen. Immer wieder haben sie es deutlich gemacht, wir glauben da nicht an einen Verstorbenen, sondern der ist auferstanden, der lebt. Und er zeigt sich immer noch in unserem Leben. Und er gibt uns letztendlich die Hoffnung. Also das waren die ersten Worte immer wieder der Christen. Jesus lebt. Ich dachte, einen Vers zu lesen, der das vielleicht so ein bisschen zusammenfasst, das Kreuz und die Auferstehung. Lass uns mal Römer aufschlagen, 4, Vers 25. Römer 4, Vers 25. ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wenn wir Jesus betrachten, dann werden wir merken, dass er sein ganzes Leben lang und dann natürlich auch am Kreuz seitens der Menschen gelitten hat. Und da geht es immer wieder um seiner Gerechtigkeit willen. Das konnten sie nicht ausstehen, wie dieser Jesus war. Und das ist auch etwas, was wir als Nachfolger erleben. Das heißt, in diese Leiden treten wir auch. Also das heißt, um der Gerechtigkeit willen. Und das ist buchstäblich so. Es gibt Christen, die sind ans Kreuz gegangen. Und nichts anderes hat Jesus uns auch gesagt. Nehmt täglich auf das Kreuz. Und das ist nicht nur einfach sinnbildlich gemeint, sondern er meint, rechnet damit, dass ihr heute sterben könntet. Und das am Kreuz. Aber dann gibt es einen Part, den wir glücklicherweise nicht erfahren müssen. Dort am Kreuz stirbt er durch die Hand Gottes um der Sünde willen. Und das ist ein Part, den wir auch gar nicht einnehmen können. In den dunklen Stunden ist er getrennt von Gott. Und ich glaube, das können wir auch gar nicht richtig fassen, was da alles passiert ist. Jesaja 53, Vers 6 drückt es so aus, aber der Herr warf unser alle Schuld auf ihn. Das heißt, hier wurde er für dich und für mich abgestraft, wegen deiner und meiner Übertretungen. Aber der Satz geht ja hier noch weiter, und der um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Was hat die Auferstehung mit Rechtfertigung zu tun? Normalerweise sprechen wir ja eher von Jesu Tod, wenn wir über Rechtfertigung sprechen. Zum Beispiel Römer 5, Vers 9, da lesen wir das auch, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Hier ist aber die Rede, aufgrund der Auferstehung sind wir gerechtfertigt worden. Ja, was denn jetzt, Tod oder Auferstehung? Beides ist wahr. Ohne seinen Tod kann Gott uns nicht gerecht sprechen. Und ohne die Auferstehung gibt es auch keine Rechtfertigung. Die Auferstehung, das hat Tom Greinl vor kurzem auch deutlich gemacht, ist der Beweis dafür, dass hier wirklich der Gerechte für die Ungerechten gestorben ist. Wäre Jesus im Grab geblieben, hätten die Menschen dasselbe gesprochen, was sie auch bei vielen anderen gesagt haben, aha, also noch ein Sünder und noch ein ganz überheblicher dazu, noch so ein Messias, der sich als Messias ausgegeben hat, aber jetzt sehen wir ja, wo es geendet ist. Also noch ein Sünder. Und das macht die Auferstehung letztendlich deutlich. Am Kreuz ist tatsächlich etwas passiert, was wir uns gar nicht vorstellen können. Der Sohn Gottes hat für uns bezahlt. Und der Beweis dafür ist letztendlich die Auferstehung. Die Schuld ist bezahlt, die Knechtschaft der Sünde gebrochen, der Tod ist verschlungen. Und alle, die jetzt an Jesus Christus glauben, werden gerechtfertigt. Ich komme zum letzten Punkt, das ist die Himmelfahrt. Ich habe es mal so beschrieben, das letzte hoffnungsvolle Hinaufschauen. Was ist passiert, als Christus in den Himmel auffuhr? Also als er auffuhr, lesen wir von seiner Erhöhung. Er hat einen Ehrenplatz bekommen zur Rechten des Vaters. Denken wir nochmal an seine anfängliche Botschaft. Da sprach er von dem Reich Gottes. Das hat er ausgerufen. Und wir warten immer noch darauf. Wir warten, dass das Reich Gottes sichtbar hier auf Erden kommt. Und Jesus ist dort im Himmel erhöht, hat diesen Ehrenplatz eingenommen. Und jetzt wird diese Botschaft immer noch verkündigt, schaut hin, er ist auferstanden, er ist dieser König, unterwerft euch diesen Jesus. Es wird mit verschiedenen Worten gemacht. Wir lesen das manchmal auch auf Plakaten. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist zum Beispiel eine Botschaft. Ich habe mir mal einen anderen Vers rausgesucht aus Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und das wollen wir tun. Das ist die Wahl, die wir haben. Entweder wir beugen uns vor diesem Christus, Und wir bergen uns bei ihm. Das ist das, was er sich auch gewünscht hat. Er sagt, ich bin wie so eine Henne. Und wenn doch die Küken kommen könnten und sich bei mir bergen würden. Und doch haben es leider so viele nicht gemacht. Auch seine Stadt, um die er so trauerte, Jerusalem, hat es nicht gemacht. Aber dieses Angebot steht immer noch. Wir dürfen uns bei ihm bergen. Und wisst ihr, und dann ist das nicht mehr so ein angstvolles Hinaufschauen. Also ich weiß, als ich ungläubig war, ich hatte enorme Angst vor der Hölle. Ich habe gehofft, hoffentlich kommt er nicht. Das waren meine Gedanken. Zumindest nicht heute. Und jetzt gucken wir mit ganz anderen Augen hinauf. Und damit schließen wir auch Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Amen.